Um 15.41 Uhr habe ich am Sonntag eine Nachricht auf mein Mobiltelefon bekommen. Und die Nachricht lautet: Das mit dem Podcast-Titel solltet ihr euch nochmal überlegen. Das hat mich tatsächlich zum Überlegen gebracht. Zum einen, ein Ergebnis dieser Überlegungen: Gebt eure Handynummern nicht einfach achtlos her. Die zweite Überlegung: Ja, sollten wir vielleicht. Und die dritte Überlegung: Einladen. Florian Zenger, der diese WhatsApp geschrieben hat, habe ich mir gedacht, könnt ihr mal wieder vorbeischauen bei uns im Podcast, der noch heißt KADEP. Hallo Florian. Alternativvorschläge? Ja, LOL ey, ist leider von Rezo schon weg. Sonst eine Idee? Der Depp.
Ja.
Die Deppen.
Die Deppen.
Ihr Deppen.
Oder, um Stefans Artikel zu zitieren, wir sind ein bisschen in der Scheißgasse.
Das ist auch schön. Stefan Jablonka sitzt nämlich auch noch bei uns hier im Podcast-Studio, Redakteur bei der Nürnberger Zeitung. Und heute mit dem schönsten Zitat auf dem Zeitungsmarkt: Tatsächlich, wir sind ein bisschen in der Scheißgasse, gesagt hat es Andreas Luxe. Auch ich habe es mitbekommen, als er es gesagt hat. Ich konnte es aber nicht mehr verstehen, als ich es dann abgehört habe. Du hast so gute Ohren, Stefan.
Ja, hätte ich wirklich gerne. Habe ich, glaube ich, auch zum guten Stück weit. Aber ich musste es googeln irgendwie. Ich habe dann versucht, so Try and Error herauszufinden, wie dieser Satz enden könnte oder das letzte Wort dann eben auch beginnen, ob es wirklich Scheiß, Schors oder wie auch immer heißen könnte. Aber ich habe es relativ zügig gefunden und musste dann nur noch einen inneren Kampf mit mir ausfechten, ob ich es denn auch so zitiere und in die Überschrift auch nehme. Oder. Aber ja, wie du gesehen hast,
gute Idee. Habe ich es gemacht. Ihr hört KADEP in der Scheißgasse, den Club-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi. Wir hören ein bisschen Musik und dann reden wir über diese Scheißgasse, über den 1. FC Nürnberg, der ein Tor in der Nachspielzeit kassiert, mal wieder. Diesmal sogar der gegnerische Torwart beteiligt. Es gibt relativ viel zu analysieren. Gleich fangen wir damit an.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de.
Florian Zenger analysiert unter anderem für die Club, aber auch für die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung. Clubspiele, die Taktik des Gegners, alles Mögliche. Ein Zahlenmensch, der mit seinem Latein am Ende sein müsste, langsam, wenn er dem 1. FC Nürnberg in dieser Saison zusieht, oder? Kann man das alles noch irgendwie seriös wissenschaftlich erklären, was der 1. FC Nürnberg da so veranstaltet?
Den Zeitpunkt des Gegentors vielleicht nicht, aber ich denke schon, dass man viele Sachen erklären kann, weil letztlich war es ja eigentlich fast das logische Ergebnis der letzten halben Stunde, wenn man sich das so anguckt. Gibt eine schöne Statistik da, der Club hat in der letzten halben Stunde seine Formationslinie, also quasi die erste Angriffslinie, 10 Meter weiter hinten als in der halben Stunde davor gehabt. Dann sieht man ganz genau, also sie waren passiver, sie haben sich mehr hinten reindrängen lassen. Und klar ist dann, dass das mit der letzten Aktion und wie es passiert, ist dann unglücklich. Aber letztlich war es eigentlich schon konsequent aus dem Spiel heraus. Also von daher finde ich zumindest den Aspekt durchaus logisch erklärbar, dass man sich so hinten reindrängen lässt, obwohl man eigentlich in der ersten Halbzeit ja dann doch dominiert hat. Das wiederum muss man nicht unbedingt logisch erklären können, finde ich.
Kann man wahrscheinlich tatsächlich nicht. Also man kann vielleicht versuchen, Stefan, auf Damir Kanadis Wechsel zu gucken. Es kam Michael Ishak für einen nicht sonderlich ob dieses Wechsels erfreuten Michael Frey. Aber ist es das alleine? Was war dein Eindruck am Sonntag? Wir waren im Stadion nebeneinander gesessen.
Naja, man muss dann immer beide Seiten sehen oder zumindest versuchen, die Sache von zwei Seiten zu analysieren. Auf der einen Seite war es ein mutiger Wechsel insofern, dass man sagt, man nimmt einen Offensivspieler raus und bringt einen Offensivspieler, hätte er genauso gut einen Defensiven bringen können, um zu sagen, okay, wir versteifen uns jetzt aufs Verteidigen und so weiter. Das hat er nicht gemacht, deswegen fand ich es auf der einen Seite in Ordnung. Die Begründung, die er dann im Nachspiel gebracht hat, fand ich ein bisschen, ja, verwunderlich. Er hat es begründet, indem er gesagt hat, er wollte mit Michael Ishak nochmal Tempo reinbringen, Verein. Und da habe ich mich ein bisschen dran gestoßen, weil ich finde, Mikael Ishak macht viel und kämpft viel und so weiter, aber er ist jetzt nicht so der Spieler, den du schicken kannst und der dann allen davon rennt. Und
das hat mich allerdings auch überrascht.
Da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass sie sich sonderlich abheben. Also weder Ishak noch Michael Frey ist aber dann doch momentan ganz klar der deutlich bessere Zielspieler, der Spieler, der die Bälle festmacht, der auch immer noch ein Dribbling gewinnen kann, 1-gegen-1 und vor allen Dingen auch zum Abschluss kommt. Und an seiner Reaktion hat man ja gesehen, ich glaube, er hat noch genügend Energie gehabt, die auch im Spiel vielleicht einzusetzen und vielleicht sogar noch ein Tor zu erzielen.
Wobei er das ja ganz gut am Ende, sagen wir mal, für die Mannschaft noch gerettet hat, seinen Wutausbruch, indem er gesagt hat, ja, das war nur, weil ich mich über mich selber geärgert habe. Genau. Also abgenommen habe ich es ihm nicht, aber es war zumindest, der Wille war da, das anders zu erklären. Ich fand auch, also wenn man wechselt auf Tempo, dann muss man Felix Lohkämper bringen, meiner Meinung nach. So ist der Wechsel so ein bisschen verpufft, weil die langen Bälle kamen ja trotzdem und Michael Frey hat 60% seiner Kopfballduelle gewonnen, Mikael Ishak 33%. Und das ist also, das zeigt dann schon so ein bisschen das Problem, wenn man den vorne drin weiter hoch anspielt, dann geht halt einfach Qualität verloren, wenn da Ishak statt Frey steht.
Wir wollen und müssen nicht Mikael Ishak die Schuld an diesem 1:1 gegen Jan Regensburg geben. Es gab dafür genug Spiele in der jüngeren Vergangenheit, an denen Mikael Ishak nicht beteiligt war und die trotzdem ähnlich mit ähnlichen Enttäuschungen ausgegangen sind, geendet haben. Wie weit spielt denn die Psyche in deine Fußball- und Taktikanalysen auch mit rein?
In die Analysen an sich nur zum geringen Teil, weil das halt was ist, was nicht messbar ist, in dem, was ich dann schreibe oder wo ich dann Fazit schreibe oder so, das geht euch ja auch so, da kommt es natürlich mit rein. Also ich finde, das darf man auch nicht vernachlässigen, man darf nicht so tun, als ob das völlig unerheblich wäre, was da im Kopf abgeht. Also ungefähr, ich denke, ganz viel in dem Spiel ist dann doch Kopfsache, vielleicht auch dieses sich hinten reindrängen lassen, wenn man vorne ist und vorne ist und vorne ist und dann eigentlich nicht mehr nach vorne spielt. Aber es ist natürlich schwierig zu messen. Also die Messbarkeit des Ganzen, da verlässt einen dann, sagen wir mal, das Instrumentarium, das muss man halt dann ganz normal, so wie jeder andere, auch seine Schlüsse ziehen.
Ich finde auch, dass es natürlich Kopfsache ist. Also vor allem jetzt nach dieser Serie, das war jetzt nicht das erste Mal, sondern schon das fünfte Mal, dass man irgendwie eine Führung nicht verteidigen konnte. Das setzt sich dann schon auch im Kopf fest. Man wird darauf angesprochen. Man liest natürlich vielleicht der eine oder andere, nicht alle, aber die Artikel. Man wird im Training oder in der Vorbereitung darauf angesprochen, was zu passieren hat, wenn man in Führung geht, dass man da besonders drauf reagiert. Und das ist eben auch Kopfsache, da den Schalter zu finden, zu sagen, okay, wir führen jetzt 1-0. Wir machen jetzt nicht die gleichen Fehler wie zuletzt. Klar, wir spielen vielleicht ein bisschen defensiver. Das passiert automatisch, weil der Gegner natürlich offensiver spielt. Da verschieben sich dann solche Kleinigkeiten in so einem Spiel natürlich. Aber ich muss dann den Schalter finden, wo ich sage, okay, und jetzt haben wir dann die Räume und dann müssen wir diese Konter zu Ende spielen. Und darauf zielt man ja lange ab, im Endeffekt Räume zu bekommen. Wenn man in Führung geht, tun die sich meistens zwangsläufig auf. Und dann muss eben einfach der Kopf switchen und sagen, okay, jetzt müssen wir Nadelstiche setzen. Jetzt kommen noch ein, zwei Aktionen und die müssen wir sauber zu Ende spielen. Und dann steht es 2-0. Muss für den ersten FC Nürnberg natürlich auch wieder nichts bedeuten. Ja. Aber nichtsdestotrotz, so muss man dann einfach peu à peu sich weiter nach vorne angeln, um dieses Spiel dann auch entscheidend gewinnen zu können.
Fünfmal hat der erste FC Nürnberg in dieser Saison jetzt schon eine Führung nicht über die Zeit bringen können.
Und viermal in den letzten 10 Minuten noch Tore gefangen. Also zuletzt in Aue und jetzt gestern auch wieder. Und
Das heißt aber auch, dass sie immer in Führung gegangen sind in diesen Spielen. Also es gibt eigentlich keinen Grund für diese Angst. Warum passiert sowas im Fußball trotzdem? Ist es dann irgendwann so eine selbsterfüllende Prophezeiung und alle wissen, ja, okay, wenn wir 1-0 führen oder 2-0 oder 8-1, am Ende kommt dann irgendein Regensburger Torwart und köpft uns nochmal mit einer Vorlage den Ausgleich irgendwie hin und sowas.
Also ja, vor allem, es war ja nicht mal wirklich mit dem Kopf, es war ja irgendwie völlig wild.
Also
es ist dann schon auch bezeichnend, dass es so absurde Situationen sind oder auch so absurde Dinge wie in Aue, dass zweimal das Abseits durch jemanden aufgehoben wird, der liegt. Also es ist schon teilweise auch wirklich verrückt. Also Glück kann man im FCN, außer vielleicht in Hannover in der Saison, wirklich nicht attestieren. Andererseits da kann man sich halt auch nichts von kaufen. Also das ist dann wieder die Scheißgasse.
Weil du sagst, abseits hatten wir ja gestern auch wieder eine Situation, Dovidan auf und davon. Oder ja, dreht sich dann noch und macht das Tor zum 1-0 zum Vermeintlichen. Auch wieder so eine Aktion, wo ich auch wieder finde, dass der Videobeweis jetzt nicht seine Funktion erfüllt hat. Linienrichter winkt, Schiedsrichter pfeift und dann gab es wohl keine Möglichkeit mehr einzugreifen oder das nochmal anzuschauen, weil ich glaube, also laut Studium der TV-Bilder minimalst, wenn überhaupt, abseits. Und das ist natürlich auch wieder ärgerlich. Das spielt natürlich auch ein bisschen mit rein. Das hat Damir Kanadi nach dem Spiel dann auch angeführt als ein Ärgernis, nicht als Erklärung natürlich für das 1-1. Aber man muss schon auch sehen, dass natürlich auch viel passiert, was gerade im Club nicht in die Karten spielt. Aber gehört halt bedingt auch zum Fußball dazu, ganz klar.
Ich habe gestern dann in der Mixzone und nach der Pressekonferenz jedem, der mir vor die Nase kam, mal gefragt, ist es Pech, wenn es sich so häuft oder ist es eine Frage der Qualität? Und es wollte mir keiner so richtig beantworten. Jetzt seid ihr zwei dran. Naja, ist es Pech oder ist vielleicht die Mannschaft dann doch nicht so großartig, wie wir es alle denken? Oder denkt irgendeiner von euch beiden gar nicht, dass die Mannschaft so großartig ist? Ich hatte eigentlich schon den Eindruck, dass dieses Team für eine Zweitligamannschaft sehr gut besetzt ist.
Also ich würde es immer auf die Qualitätsfrage runterbrechen, weil wenn man besser wäre, würde man diese Fehler nicht begehen oder würde dann eben auch die Tore zum 2-0, 3-0 eben erzielen. Aber relativ gesehen zum Gegner, natürlich muss diese Qualität ausreichen, um in diesen Spielen diese Fehler nicht zu machen oder eben die zweiten und dritten Tore erzielen zu können. Von daher ist es relativ, ob es jetzt eine Qualitätsfrage ist oder nicht.
Du wirst mir auch keine Antwort geben.
Naja, also das sollte machbar sein, mit der Mannschaft in der zweiten Liga mehr Erfolg zu haben, als es momentan der Fall ist.
Ja, also ich sehe eigentlich, bin da bei dir, Fadi, ich denke eigentlich schon, dass die Mannschaft rein von der reinen Qualität her durchaus in der Lage wäre, nicht ganz oben, ich sehe tatsächlich Hamburg und Stuttgart als qualitativ hochwertiger. Hamburg hat dazu wahrscheinlich auch den besten Trainer in der zweiten Liga.
Gruß an Dieter Hecking.
Und deshalb, aber dahinter, also
wer hat denn den zweitbesten Trainer in der zweiten Liga?
Bielefeld.
Den drittbesten?
jetzt wird's schon interessant. Müssten wir vielleicht mal gucken. Also ich finde Tim Walter wahnsinnig spannend. Ich finde ihn menschlich sehr, sehr schwierig. Aber ich finde den Fußball, den er in Stuttgart spielen lässt, unglaublich interessant, weil er eben alle Positionsgrenzen aufbricht. Ob das dauerhaft tragbar ist, ist was anderes. Aber also der ist schon auch, sagen wir mal, fachlich durchaus spannend. Also das ist dann tatsächlich so, dass die drei, die oben stehen, wahrscheinlich auch von den Trainern her nochmal was mitbringen.
Sollen wir noch weitergehen?
Nein, bitte. Alles dahin danach ist... Nein, ich will Damir Kanadi ja nicht Unrecht tun. Er hat sicherlich seine Qualitäten, aber ich habe so manchmal das Gefühl, es kommt auch nicht so ganz auf den Platz, was er sich so vorstellt. Also so dieses... Es fehlt für mich einfach auch noch dieses ganz konsequente Pressing. Die Pressing-Intensität, wenn man auf die Zahlen guckt, ist schon deutlich höher als im letzten Jahr. Mhm. Aber es
so wobei das zielgerichtete... Wobei Kölners Plan ja auch gar nicht war. Nee. Also Kölner wollte ja nicht pressen, nein, sondern er wollte...
Kölner wollte den schlechtesten Pressingwert in Europa seit Erfassung der Daten.
Und damit in den Europapokal kommen. Ja. Fast. So close.
Ja.
Du hast noch kurz die Antwort auf die Frage, Pech oder fehlende Qualität, hast du dir jetzt schon gegeben? Ich bin irgendwann habe ich mir
indirekt dadurch, dass ich gesagt habe, dass die Qualität da ist, ja schon so ein bisschen beantwortet. Ich bin immer auch so ein bisschen bei einem Guardiola-Zitat, der sagt, also 50% des Spiels sind einfach Zufall. Mhm. Und momentan schlägt es halt an vielen Stellen gegen den FCN aus, aber natürlich nicht nur. Also das ist immer... So, das ist schwierig, so dieses monokausale Erklären ist es natürlich nicht, aber tendenziell ein bisschen Pech. Ich meine, das sind ja auch so Sachen, der Torwart trifft den irgendwie mit dem Rücken und dann rutscht er genau dahin, wo der ist, den Errasat hat laufen lassen, und es sind so Verkettungen und der Elfmeter in Aue geht auch vielleicht oft rein, weil so schlecht war er gar nicht geschossen.
Der
war
tatsächlich nicht so schlecht
geschossen. Und von daher, manchmal ist es halt einfach Pech, und man wird halt dann sehen im Laufe der Zeit. Oft ist es halt dann auch so, dass sich das über die Saison irgendwann doch auspendelt. Aber manchmal ist halt dann dazwischen, es steht dann einfach an der Seitenlinie plötzlich jemand anders und dann...
Das wollte ich gerade fragen, wie viel Pech darf man haben, bis es zu Konsequenzen kommt? Ich habe heute Vormittag mit Robert Palikutscher telefoniert, dem Sportvorstand, der mir dann gesagt hat, ich fange jetzt keine Trainerdiskussion mit Ihnen an. Ich wollte halt über den Trainer ganz allgemein plaudern, das sollte keine Trainerdiskussion im eigentlichen Sinne werden. Und er sagte dann noch was ganz Lustiges, nachdem ich ihn fragte, ob Mannschaft und Trainer gut zusammenarbeiten, dann zögerte er ein bisschen und sagte, Mannschaft und Trainer arbeiten intensiv zusammen. Und dann fragte ich ihn, was der Unterschied sei, und er sagte, gut zusammenarbeiten würde bedeuten Platz 4 bis 5, sehr gut zusammenarbeiten Platz 1 bis 3 und ein einstelliger Tabellenplatz bedeutet, sie arbeiten intensiv zusammen. Ist das der Anfang einer Trainerdiskussion oder derbs?
Das ist eine gute Frage. Man sagt ja immer so vor der Saison, ein Trainer braucht ein paar Spiele. Meistens wird dann die Zahl 10 in den Raum geworfen, dass man sagen kann, okay, da kann man es mal anfangen zu beurteilen, ob er die Saisonvorbereitung, die ja auch sechs Wochen meistens mindestens umfasst, dazu genutzt hat, eine Mannschaft zu bilden, ein System einzustudieren und irgendwas auf die Beine zu stellen, was den Erfolg versprechen könnte, den man sich zum Ziel gesetzt hat in diesem ersten, maximal zweiten Jahr. Und wenn man diese Messlatte momentan anlegt, dann glaube ich, kann man nicht zufrieden sein. Also man kann vieles erklären, klar, es gibt ein paar Unentschieden, die hätten auch genauso gut Siege sein können. Aber letzten Endes ist es dann auch immer eine Trainerfrage, ob er denn seine Mannschaft dahin kriegt, diese Momente dann für sich zu entscheiden und aus den Fehlern, die schon begangen wurden, auch zu lernen. Und da würde ich sagen, fehlen jetzt momentan die Argumente zu behaupten, dass da ein Lerneffekt eingesetzt hat.
Bist du ein Freund von Trainerdiskussionen, Florian?
Nee, generell bin ich eher bei dem Vorgänger von Robert Palikutscher, was Trainerentlassungen angeht, der ja da sehr, sehr defensiv war und meinte, wenn Veränderungen, dann eher zum Sommer als mitten unter der Saison, weil es halt auch schwierig ist, so schnell was einzugreifen. Da ist dann eben tatsächlich oft eher so dieser statistische Effekt, dass man eben, dass das Ganze wieder zur Mitte einfach zurückgeht. Wenn man vorher schlechte Ergebnisse hatte und eigentlich besser ist, dann schlägt das Pendel halt oft in die andere Richtung aus. Wirklich was verändern kann man nicht. Ich meine, wenn man zum Club schaut und dann so Trainerwechsel unter der Saison anguckt, also ich meine, der Wechsel rein punktemäßig hat weder der Wechsel von Schwarz auf Kölner noch von Kölner auf Schommers was gebracht in der jeweiligen Saison. Also von daher ist es dann schon...
Der auf Hacking damals war ganz okay, aber ja. Ausnahmen...
Ausnahmen und da war, naja, Hacking Wiesinger war auch ganz okay, aber auch von der Entwicklung her dann eher negativ hinten raus. Aber ich denke, es ist insgesamt halt einfach schwierig, weil man müsste ja dann irgendwie auch gucken, wen man dann nimmt, um ihn zu ersetzen. Und in dem Moment, wo man jemanden ersetzt, entscheidet man sich dann wieder für die gleiche Herangehensweise. Ist es dann überhaupt nötig oder bringt man jemand anders und dann braucht man wieder komplett mindestens eine Vorbereitung, um das Ganze zu verschieben. Aber jetzt machen wir ja doch Trainerdiskussionen.
Ja, natürlich. Wir lieben Trainerdiskussionen. Alle lieben Trainerdiskussionen, bis auf die Verantwortlichen und die dann irgendwann so in die Trainerdiskussion eingreifen, dass es richtig, richtig explodiert. Palikutscher hat auch gesagt, kann man morgen auch in den Nürnberger Nachrichten nachlesen, dass sie jetzt eigentlich keine Ausreden mehr suchen. Also sie sind jetzt lang genug zusammen, arbeiten lange genug zusammen und er ist dann tatsächlich immer wieder bei der Mentalität geendet. Ärgert es einen wie dich? Also er sagt, uns fehlt der Killerinstinkt, uns fehlt die Gier nach 3 Punkten. So ähnlich hat man das gestern von Michael Frey, glaube ich, gehört. Helf mir, Stefan. Da sagt er irgendwie, die Angst vor dem Unentschieden ist größer als die Lust aufs Gewinnen.
Ja, so ungefähr hat er gesagt. Also dass es schon immer heikel ist, auch da die Balance zu finden zwischen, gehen wir jetzt aufs zweite Tor und riskieren damit eben die Führung oder verteidigen wir lieber. Also das ist natürlich eine Gratwanderung, keine Frage. Und wenn das jetzt ein paar Mal eben schiefgelaufen ist, dann wird sich das, denke ich, auch manifestieren und dann wird man damit arbeiten müssen in den nächsten Wochen. Mit diesem Gefühl eben, wann passiert was und wie gehe ich damit um?
Letztens auf Twitter gelesen, Mentalität ist der Schweineeimer des Fußball, der Fußballberichterstattung.
Ihr mit eurer scheiß Mentalität?
Das war eben eine Reaktion auf Marco Reus. Ja, aber ich, also
vielleicht nennen wir es nicht Mentalität,
genau, sondern Psyche. Das Problem ist eben genau, also die Schweineeimer-Metapher fand ich so gut, weil da in diese Mentalität einfach alles reingepackt wird, genau. Alles, was man irgendwie nicht erklären kann und so weiter. Und dann, also von Grasfressen bis zur Mentalität. Manche sagen, was weiß ich, die Stutzen hochziehen, das ist auch Mentalitätsfrage. Ja, ja. Das ist, also wenn man über die Psyche Hymne redet.
Mitsingen.
Ja, Hymne mitsingen, super Beispiel. Wenn man die Psyche anspricht, ist das natürlich ein Faktor. Ganz klar, das hat man ja vorhin schon. Aber also der Mentalitätsbegriff ist so unglaublich groß, deshalb müsste man das halt einfach so ein bisschen verengen und dann denke ich schon, also das spielt natürlich eine Rolle. Das kennen wir ja alle auch aus dem normalen Alltag, wenn man in eine Situation kommt, die man schon mal erlebt hat, dann spult sich das gleiche Programm einfach nochmal ab.
Und dann steht man 10 Meter tiefer auf dem Platz und merkt es selbst und kann nichts mehr ändern, weil
ich glaube, das verselbstständigt sich einfach. Also da fängt einer damit an, der läuft nicht an, ne? Dann gibt es diese Kettenreaktion, dann haben die schon wieder 10 Meter gewonnen, dann müssen die anderen schon, oh, ich kann jetzt nicht hochstehen, ich muss mich fallen lassen, verdichten nach hinten weg und so weiter. Und schon kommst du aus dieser Situation nicht mehr raus, weil du dann auch diese Konter, die du hast, so übertrieben ausspielen möchtest und dann hektisch wirst und dann ist das Spiel völlig zerfahren und dann bist du eigentlich nur noch am Reagieren quasi. Und verlierst deine Formation, ja.
Und das war gestern dann sicherlich auch nicht hilfreich, dass Johannes Geis auch noch raus musste, weil der sicherlich jemand ist, der auch nochmal ein Spiel strukturiert, der auch mal einen Konter strukturiert oder halt einfach aus 50 Metern aufs Tor schießt und fast trifft.
Da hatte ich gestern übrigens eine spannende Idee, beziehungsweise mit dem Kollegen bin ich drauf gekommen, Uli Diekmeyer, André Petrak, ne? Wenn du den auf der Bank gehabt hättest, wenn du den vielleicht gebracht hättest, ein spielstarker
Spieler. Ganz heikles Thema.
Ganz heikles Thema, machen wir es auf, oder?
Ja.
Wenn du so
einen hast. Ich möchte meinen Hund schnell frissen. Ja.
Aber er war dann tatsächlich
im Stadion. Stadion.
Also ich habe ihn getroffen. Das noch zur Erklärung, Florian Zenger schrieb mir vor dem Spiel, dass André Petrak währenddessen seinen Hund kämmt, auf Instagram zu sehen, aber da dachte ich mir, vielleicht zieht er das den ganzen Nachmittag durch, aber so groß ist der Hund nicht, deshalb hat er es noch rechtzeitig ins Stadion.
Oder Flüge für die Malediven klar macht. Ja. Aber ich glaube zumindest, dass das ein Spieler gewesen wäre, der, wenn man defensiver gewechselt hätte oder Geise eben anders ersetzt hätte, dann hätte der vielleicht noch ein bisschen dem Spiel Struktur geben können, Ballsicherheit, ob er es dann wirklich viel besser geworden wäre.
Ich weiß nicht. Wie lange ist André Petrak jetzt seit 2014, Anfang 2014
Januar 14,
in Nürnberg?
Ja. Dienstälteste Nürnberg.
Ja. Und so wirklich geil fand ihn doch eigentlich nie irgendjemand.
Aber also in der Situation hätte ich mir sogar vorstellen können, dass es funktioniert, weil er ja der ultimative Spielverschlepper ist. Mhm. Und in der Situation brauchst du ja eigentlich jemanden, der das Spiel langsam macht, der es verschleppt, der dann nochmal eine Pirouette dreht und den Ball nach hinten spielt und dann halt einfach so ein bisschen das Tempo auch rausnimmt. Ja. Und Adam Cherin ist...
Das wäre endlich das Spiel.
Das wäre der Moment Petrak gewesen.
Ja. Er hätte ja einen Einser im Kicker bekommen. Ja.
Und aber ich glaube, wir werden ihn die nächsten Wochen auch nicht mehr sehen.
Nee. Also ich glaube, das Tischtuch scheint auch zerschnitten. Also die Instagram-Geschichte, die hat ja eine Vorgeschichte, weil er da am Abend vorher irgendwie auch gemeint, ja, er hofft, dass all der Scheiß, den andere Menschen ihm antun, dann auf die Menschen zurückfällt. Ich meine, klar, das kann jetzt auch irgendwie...
Ist Daniel Kanadi auf Instagram, das müsste man nochmal checken.
Zumindest
hätte er ihn markieren können.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch einfach nur der Pizzabote, der nichts gebracht hat oder so. Also das ist natürlich spekulativ. Aber ja, also in der Situation wäre ein André Petrak, also ich hätte noch eine ganz andere Lösung gehabt, aber die saß nicht auf der Bank.
Sag sie uns.
Robin Häuser.
Robin Häuser, weil du so ein U21-Freund
bist. Nee, sondern tatsächlich, ja auch, aber tatsächlich, das ist von der Dynamik her jemand, der mir in dem Kader, also mir wäre es lieber, der wäre im Kader.
Verschleppt der auch Spiele?
Nein, aber der strukturiert halt Angriffe und das war in der Situation auch. Also den kannst du natürlich wahrscheinlich jetzt nicht zum Profidebüt in so einer Situation bringen, aber das ist generell jemand, der ja auch mittrainiert bei den Profis regelmäßig.
Mal das als kleiner Einschub. Findest du, die U21 bekommt ausreichend Beachtung von den Verantwortlichen im Lizenzspielerbereich, wie wir ihn gerne nennen? Du siehst die U21 tatsächlich alle 2 Wochen?
Alle zwei Wochen,
oder vielleicht dann auch noch am Livestream irgendwie.
Genau, wenn sich's anbietet, dann auch mal bei
Buttenheim oder sonst irgendwie. Nichts gegen Buttenheim,
Entschuldigung. Hauptstadt ist so das.
Ja, Hauptstadt, danke. Ein
schönes Beispiel dafür.
Buttenheim ist bestimmt
In den Sport-Total-TV-Streams, wo der Ball, wo die Kamera automatisch ist und dann auch mal, was weiß ich, eine Lichtreflexion im Fenster plötzlich
Ich habe mir das gestern überlegt, als die Tauben im Max-Morlock-Stadion rumflogen, was da wohl mit dieser Kamera von den Amateurspielen passiert wäre, die wäre durchgedreht wahrscheinlich.
Was mir nur aufgefallen ist, das war eine AfD-Taube, weil die war immer am rechten
Jetzt
Flügel.
Jetzt sind wir doch noch,
erste Halbzeit und zweite Halbzeit
muss
wieder
dann
auf.
Ganz weit rechts draußen gewesen sein.
Okay. Also nein, aber also ich finde tatsächlich, also ich bin ja alle zwar
um. Ihr hört Kadepp den Politik-Podcast von nordbayern.de.
Um den Bogen zu schlagen und die Frage zu beantworten, ich sehe natürlich nicht, wer aus dem Gebäude raus die Spiele anschaut, aber weder Palikuca noch Kanadi habe ich bisher beim U21-Spiel gesehen. Das muss nichts heißen. Wie gesagt, die können aus dem Gebäude heraus auch zuschauen. Aber früher war es halt so, ich meine, Michael Körner war immer und überall da. Und wenn
der war ja sogar da, ist er schon
entlassen. Genau. Und wenn er nicht da war, war seine Frau da.
Aha. Okay.
Und hat analysiert.
Scoutet die für den Club vielleicht.
Andreas Bornemann war öfter da und auch, also auch andere Cheftrainer habe ich öfter gesehen, Kanadier.
Gut, aber,
nicht,
aber tatsächlich, man kann sich auch alles auf Video anschauen oder sonst
was. Das ist ja nicht, und ich meine, mit Häuser und Sufer hat er ja auch Leute hochgezogen. Ja. Finde die U21 erfährt insgesamt zu wenig Aufmerksamkeit, wenn ich überlege, am Samstag war Viktoria Aschaffenburg da, das war ein Bombenspiel, haben auch, also beide Trainer danach auch.
Auch mit einem späten Ausgleichstreffer.
Auch mit einem sehr späten
Ausgleichstreffer. Das ist die neue Club-DNA.
Das Ding geht 3-3 aus, war also fußballerisch viel, viel schöner anzuschauen als Zweitliga-Fußball. Mhm. Es gibt keinen Videobeweis, das heißt, man muss aufs Tor auch nicht warten. Mhm. Man darf gleich jubeln.
Über den sprechen wir heute nicht, über den Videobeweis.
Und von daher, also ich finde 218 Zuschauer einfach viel zu wenig dafür, für das, was geboten wird. Und klar, es ist Pfalznerweiher
Es gibt Pizza.
Ja, auch.
Kann man mal hinschauen, eigentlich.
Absolut. Und und ab und zu sieht man ja auch Leute, die dann hochgehen, wie Fabian Nürnberger, Eduard Löwen, Sabiri, um den Bogen zur ersten Liga zu spannen.
Um den Bogen zum 1. FC Nürnberg zurückzuspannen, um hier nicht vollkommen durchzudrehen, jetzt auch noch über Abdelhamid Sabiri. Ein sehr schönes Tor hat er gewartet. Nee. War der abgefälscht, der Schuss eigentlich? Oder
ich habe es ja nicht gesehen, weil Frank Buschmann zu lange gelabert hat.
Ah, okay. Ja, war der abgefälscht?
Ich hatte im ersten Moment das Gefühl, aber ich habe es gestern dann nochmal abends irgendwie auf irgendeinem sozialen Kanal gesehen und ich bilde mir ein, er hat ihn...
Das hast du vor allem deshalb gesehen, weil Sabiri selbst dieses Tor in allen Varianten
wahrscheinlich war es da, genau. Ich bin erst noch über sein Foto gestolpert bei Instagram, als er in seinem Wohnzimmer, ich gehe davon aus, dass es sein war, vor dem Fernseher sitzt mit der Black Roll und sich noch nach dem Sport fit macht und rechts in der Ecke sitzt aber einer, der gerade vom Barber einen neuen Haarschnitt bekommt auf der Couch.
Aber jemand, so schaut es bei mir daheim auch aus, muss ich ehrlich sagen, wenn ich nach dem Spätdienst heimkomme, dann
Du hättest noch gefehlt, beziehungsweise du hättest den einen auf der Couch setzen können, der an der Playstation gerade, an der Play-Z am Zocken ist.
Ja, okay, also schönes Tor. Zurück zum 1. FC Nürnberg. Und zu den traditionellen Medien. Wir haben über Petrak gesprochen, der hat sich am Donnerstag in der Bild-Zeitung beklagt, dass Damir Kanadi praktisch nicht mit ihm spricht. Kurioserweise ist am selben Tag im Kicker ein Artikel erschienen über Jan Regensburg und dort durfte Federico Palacios sagen, dass er im Sommer den 1. FC Nürnberg auch deshalb verlassen hat, weil Damir Kanadi nicht mit ihm gesprochen hat.
Auf der Homepage stand aber noch ein Interview mit Palacios, dass er eine sehr schöne Zeit in Nürnberg hatte.
Okay, das eine schließt das andere ja nicht aus. Zwei Spieler, die sich beklagen, fängt so eine Trainerdiskussion an eigentlich? Japs?
Das ist auch wieder schwer zu sagen. Es gibt wahrscheinlich da auch wieder, wie viele Spieler haben wir über Para 20? Frag alle und du kriegst wahrscheinlich einen gesunden Querschnitt. Also es gibt natürlich immer Spieler, die unzufrieden sind, die sich das Wort mehr wünschen würden. Ich habe zuletzt auch mit Michael Ishak mehrfach gesprochen, einmal am Trainingsplatz und einmal in der Halbzeitpause bei einem Spiel. Kurz, da war er noch nicht auf der Bank gesessen. Er machte den Eindruck, dass er sehr zufrieden ist mit dem Trainer, dass er eben auch das Gespräch sucht mit Spielern, so hat es er formuliert, die eben gerade nicht spielen, und er fühlte sich in diesem Moment gewertschätzt und wünscht sich auch immer einen offenen, ehrlichen Umgang, und dann würde er auch durchs Feuer gehen für einen Trainer. Also so, das hat er jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber so hat er mir den Eindruck eben gemacht. Und ich glaube, dass es Spieler gibt, die eben besser mit ihm können und andere weniger gut. Letzten Endes ist ein Spieler natürlich auch immer in der Eigenverantwortung, seine Leistung abzurufen, egal ob es zwischenmenschlich passt oder nicht. Aber grundsätzlich bin ich ein Typ Verfechter der Meinung, dass ein Trainer natürlich mit allen Spielern klarkommen sollte, um bei allen die größtmögliche Wahrscheinlichkeit zu erzielen, dass sie ihre Leistung, ihr Potenzial abrufen. Und da muss jeder Trainer, denke ich, auch auf Befindlichkeiten eingehen. Und es gibt Trainer, die machen das natürlich besser. Es gibt Trainer, die machen das schlechter. Aber ich denke, das sollte man sich auf jeden Fall nie als Trainer im Weg stehen.
Muss ein Trainer auf Befindlichkeiten eingehen, Flo?
Da ziehe ich jetzt mal Parallelen zu meinem normalen Tagesjob als Lehrer. Du musst
Lehrer in Fürth.
Ja.
Das muss man immer noch dazu sagen.
Ja. Störe nicht in meinen Wunden.
Nein, Fürth ist sehr schön. Wir mögen Fürth. Wir sind hier. Derby ist Liebe.
Ja, bis vor ein paar Jahren war es ja auch so, dass der Club in Fürth mehr Dauerkarten verkauft hat als Fürth selbst. Das nur am Rande. Ich denke, also eine Mannschaftsführung und eine Klassenführung ist ja durchaus vergleichbar. Deshalb sind ja auch nicht wenige.
Sprichst du mit deinen Sechser-Schülern?
Ja.
Ja, okay.
Mit denen sogar, also tendenziell hatten wir letztens erst im Lehrerzimmer eine große Diskussion drum. Tendenziell spricht man sogar mit denen, die schlecht sind, ein bisschen in Anführungszeichen zu viel und kümmert sich gar nicht um die Guten, weil man denkt, es läuft schon, obwohl die ja auch Zuwendung bedürften. Ich habe natürlich noch nie eine Fußballmannschaft trainiert, von daher kann ich das nicht sagen, ob das genauso läuft. Aber ich denke, man muss mit allen reden, weil sonst das funktioniert ja anders gar nicht. Also, wenn aber
es ist erstaunlich, es gibt immer wieder Trainer, und da nehme ich jetzt mal Kanadi raus, bei dem wissen wir es nicht, weil die einen sagen so, die anderen so. Aber es gibt immer wieder so Trainer, die an ihrer Menschenführung scheitern auch. Das ist doch eigentlich seltsam. So schwierig ist es doch nicht, auf Menschen zu und einzugehen, oder?
Das sagst jetzt du, das sag jetzt ich. Das wirst du auch sagen, aber ja, wir haben alle irgendwie Jobs, wo man viel mit Menschen zu tun hat und hat das auch ausgesucht. Manche andere kommen vielleicht auch gar nicht über das, sondern waren halt Spieler und sind dann in den Trainer reingerufen und wollen eigentlich gar nicht so viel mit Menschen zu tun haben. Da hilft es halt dann, wenn man einen Co-Trainer hat, der das kann.
Und ich denke, prinzipiell ist es schon auch schwierig, mit allen zu können. Also wenn wir jetzt 27 Leute aufzählen und da werden auch Leute dabei sein, wo wir sagen, mit dem kann man nicht so gut und da ist das Verhältnis nicht so Bombe. Klar, letzten Endes aber gehört es natürlich dann trotzdem.
Kommst du mit uns einigermaßen klar?
Eins, zwei. Ja. Ist es noch in Ordnung, okay, also da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß.
Ja, aber das ist auch wieder vergleichbar. Ich meine, ich denke, man verrät kein Geheimnis, wenn man als Lehrer sagt, man hat auch Typen, mit denen man besser zurechtkommt als mit anderen, aber das darf trotzdem ja nicht die Bewertung oder das Arbeiten beeinflussen. Da muss man, also das ist ja doch vergleichbar. Man kann ja nicht sagen, ja, der Schüler, das ist ein Depp, deshalb rede ich nicht mit dem und den kann ich persönlich natürlich für einen Deppen halten, aber ich muss trotzdem mit ihm genauso arbeiten wie mit allen anderen.
Und weil du es gerade angesprochen hast, Miki Ishak zum Beispiel, ich habe gestern genau hingeschaut bei der Einwechslung, als Ishak kurz davor war, eingewechselt zu werden, da ist der Trainer nochmal zu ihm hingegangen, hat ihm die beiden Hände auf die Schultern gelegt und hat ihn schon ein paar Sekunden noch in die Augen geschaut und richtig das heiß gemacht.
Das romantisch
und, da hatte ich zumindest das
immer
Gefühl...
Immer verpasse ich die romantischen Momente.
Da hatte ich zumindest das Gefühl, dass das, was Michael Ishak mir gesagt hat, dass das jetzt keine Blaupause war, die man anlegt und sagt, bloß nicht negativ über den Trainer reden, am Ende fällt es dir auf die Füße. Von daher habe ich schon das Gefühl gehabt, dass das Bild stimmig ist.
Was machen wir denn jetzt mit dieser Saison noch, wenn wir keine Trainerdiskussion führen wollen? Mein Eindruck, die Mannschaft wäre locker dazu bereit aufzusteigen. Du bist anderer Meinung. Du auch,
ja, Stefan? Ich tue mich auch gerade wirklich schwer. Also ich war gestern bei dem Spiel im Stadion gesessen und ich will nicht sagen, ich war teilnahmslos für manche Momente, aber irgendwie schon ein bisschen niedergeschlagen und habe mir gedacht, ja, Gott, kurz, also beim 1:0 habe ich dann mal auf die Tabelle geschaut, um ein bisschen Euphorie auch bei mir wieder zu wecken und zu sagen, Mensch, da geht vielleicht noch was, da macht es dann auch mehr Spaß, drüber zu schreiben oder ein Ziel eben auch vor Augen zu haben. Aber ich war schon in mir so ein bisschen darauf vorbereitet, dass das nicht alles gewesen sein konnte und dass da noch was passiert. Und von daher, ja, so ein bisschen plätschert es gerade so vor sich hin. Also man hat zwar immer noch das Gefühl, bis zur Winterpause könnte man nochmal 2, 3, 4 Punkte vielleicht verkürzen und so weiter. Und dann ist es immer noch nicht gegessenes Thema. Aber klar, du musst dich dann natürlich auch ganz anders präsentieren und auch Selbstvertrauen entwickeln. Und ja, die kommen natürlich wiederum nur über die Siege.
Ist so ein bisschen Vergleich des
Plätschern durch die
Plätschern, ja, naja, es ist irgendwie so
Sprachbilder, die wir ja heute.
Aber es ist ja dann doch so ein bisschen vergleichbar mit anderen Zweitligasaisons, wo man relativ schnell gemerkt hat, naja, es geht nicht so ganz oben ran. Und
ja, aber unter Alois Schwarz war wenigstens noch Abstiegskampf, dann sind es doch.
Ja, aber war es das wirklich?
Naja.
Man war ja dann doch weit
genug. Zumindest so sehr, dass es für eine Trainerdiskussion irgendwann.
Ja, aber die wird durchaus auch durch andere Faktoren befeuert war. Also ich finde irgendwie so, der Abstand, man hat ungefähr gleich viel Abstand nach oben und nach unten, man gewinnt kaum, man verliert kaum, es ist irgendwie so, ja, es ist halt.
Der Club ist belanglos. Ja, das ist ein Podcast-Titel. Belanglos, der Club-Podcast von nordbayern.de.
Das wäre zumindest selbstironisch.
Ja, eher zum Kopfschütteln wieder, oder? Ich meine, das ist, wenn wir die Spieler ansprechen oder unsere Fragen formulieren mit einer gewissen Stoßrichtung, die noch nicht so lange da sind, dann haben die schon auch immer das Gefühl, naja, wir sind so negativ und so. Aber eigentlich ist es das, was der Club uns die letzten 10, 15, 20 Jahre doch immer ein Stück weit auch vorlebt, diesen Fatalismus irgendwie, es passiert, was passieren kann, ne? Und man muss mit allem rechnen und wenn es einer schafft, dann schafft es der Club.
Ja, das ist so ein bisschen meine Theorie auch. Es liegt gar nicht am Trainer, es liegt gar nicht an den Spielern, sondern es liegt einfach am Verein, weil das ist die einzige Konstante.
Vielleicht sollte man auch dieses, vielleicht ist da irgendeine Wasserader drunter und man muss einfach umziehen vom Pfalzner Weiher nach, keine Ahnung.
Ja, oder irgendwelche Glückspfennige, die schon vergraben wurden beim DFB-Pokal damals oder so. Die sind jetzt am Rosten und was
soll das? Also das heißt, es steht ein ewiges Leben mit diesem Verein bevor und es wird.
Wir werden nie auf Dauer glücklich sein. Nie auf Dauer.
Schwierig. Wir brauchen noch einen Podcast-Titel.
Sponsor, glaube ich, auch, oder?
Ah, Sponsor. Nee, das ist eine. Okay. Das ist auch so eine Frage da. Michael Frey hat gesagt, er ist sich sehr sicher, dass der erste FC Nürnberg am Ende ganz weit vorne in der Tabelle stehen wird.
Er meinte aber 2021.
Er meinte diese Saison. Ist er verrückt geworden oder?
Also ich finde, man muss das ja auch mal sagen, ja, und daran kann man sich dann auch wieder messen lassen und es ist ja schön und vor allen Dingen die Art und Weise, wie er es gesagt hat, sagt es ja mit Überzeugung und mit einer, ja, nicht Aggression, aber schon mit einer Emotionalität, die darauf hoffen lässt, dass er es ernst meint, ja.
Also es war verbal so wie der Kung-Fu-Pass von ihm.
In etwa, ja. Wobei die schönste Szene war natürlich der Verrückzieher von Lukas Jäger, über den haben wir jetzt überhaupt nicht gesprochen.
Ach, Lukas Jäger.
Wollen wir noch, ich fand ihn gestern großartig, er hätte fast ein Tor geschossen, wenn sich Correa, heißt er glaube ich, nicht nochmal aufgerappelt hätte. Und dann hat er einfach einen Fallrückzieher im Strafraum und zwar ins, ich glaube, er wollte den Ball tatsächlich querlegen oder keine Ahnung. Ich glaube, er wollte einfach mal einen Fallrückzieher machen. Ja.
Um alle Lügen zu strafen.
Und vielleicht seinen Trainer auch kurz zu ärgern. Ich glaube, das sind so Dinge, die will er, glaube ich, gar nicht von ihm sehen, oder?
Ja. Er hat jetzt seine Daseinsberechtigung in dieser Mannschaft nach taktikanalytischen Maßstäben. Lukas Jäger?
Ich habe manchmal das Gefühl, das Problem ist gar nicht er, sondern die Nebenleute, die ihm nichts zutrauen. Mhm. Weil, also, es ist oft so, dass ich das Gefühl habe, also, man kann es auch mit den Daten belegen.
Weil sie ihn lange genug kennen.
Ja,
weil die ist ja neue Mannschaft.
Sie spielen ihn seltener an, als ein Sechser eigentlich angespielt werden müsste, aus der Position raus. Ein Spielaufbau läuft meistens über Geis meistens über Geis, ja. Manchmal über Behrens, selten über Jäger. Und ein Sechser ist ja eigentlich, also gerade in dem 4-1-4-1, dafür da, dass der auch ein Spiel lenkt. Das liegt wahrscheinlich dann tatsächlich auch an einer Anweisung oder so weiter, aber ich finde, er wird eigentlich, entweder wird er zu selten angespielt, weil die wissen, dass er ihn nicht verarbeiten kann, oder er wird zu selten angespielt, weil sie denken, er kann es nicht. Das ist natürlich ganz
schwierig. Wir kennen den Spieler Lukas Jäger noch gar nicht.
Naja, also, wenn man sich dann mal so seine Karriere so anguckt, ich meine, der war U21-Nationalspieler von Österreich, auch auf der Position. Der kann ja auch wirklich einen Ball spielen. Ist ja nicht, also ja. Man lacht immer so leicht daher, aber ich meine, jemand.
Ich bin ein großer Lukas Jäger-Fan.
Aber jemand, der in der zweiten Liga spielt, der ist ja nicht umsonst Profi geworden und so weiter. Der hat es ja nicht in der Lotterie gewonnen oder ist da nur da, weil er irgendwie denselben Berater wie Kanadi hat. Die Theorie ist also dann doch etwas zu weit hergeholt oder weil er Österreicher ist oder was man sonst alles liest. Ich finde aber schon, dass man auch gerade in dem System, wie Kanadi spielen lässt, eigentlich einen Sechser bräuchte, der spielstärker ist oder der mehr eingebunden wird, weil so läuft das Spiel so ein bisschen an ihm vorbei. Er ist so der reine Destruktor. Das macht er wirklich, da bin ich bei dir, das macht er hervorragend mit Blutgrätschen.
Dieses Ding kurz vor Ende gestern, am Sonntag, meine ich
natürlich. Ein bisschen übermotiviert,
Profi, also
ja.
In diesen.
Ja, genau, das, wo er dann so reinspringt, wo man aber auch sagen kann, naja, die knallen mit den Köpfen zusammen. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt, ich habe die Szene nur live gesehen, also ich habe es nicht nochmal angeguckt. Ich weiß nicht, ob das faul war oder nicht, aber.
Wünschst du dir einen anderen Spieler auf dieser Position, Stefan?
Ja, aber mir fällt jetzt gerade keiner ein, der es machen sollte aus dem aktuellen Kader. Also von daher sehe ich jetzt nicht die ganz großen Alternativen.
Geis ist nicht dafür.
Ja, da müsste man halt dann, da müsste, das könnte man sich schon vorstellen, ist aber halt dafür, Geis ist halt im Gegensatz dazu, er ist gut im Aufbau, ist aber halt aber natürlich defensiv. Halt
sehr ungern.
Genau, ist halt dafür, also der ist auf der 8 schon gut aufgekommen. Ich weiß nicht, ich fände Patrick Erras halt doch jemand, der ein bisschen kontrollierter aufbaut, ist aber natürlich auch nicht so der Destruktor.
Halt auch,
ne? Ja, er ist halt auch ein Verschlepper und das ist für diese Art von Fußball. Ich habe am Freitag, war ich bei der Fußballkulturpreisverleihung, habe ich mit Tobi Escher gesprochen, so dem Guru aller Taktikanalysten, der das System so ein bisschen hat, das Kanadi-System hat, man hat es wenig gesehen, aber es wirkt für ihn so wie ein RB-Klon 2.0, also so dieses einfach pressen, schnell spielen nach vorne. Die
schlimmste Beleidigung noch
zum Schluss. Schluss, ja, ist, aber dafür braucht man natürlich keinen Sturm
der Entrüstung in der Kurve provozieren.
Ist in Ordnung.
Bevor wir jetzt den Verein gänzlich schlecht reden, jeden einzelnen Spieler auf seine Schwächen und Unzulänglichkeiten direkt analysieren, würde ich sagen, nach Hause. Nach Hause gehen?
In die Redaktion.
Du gehst in die Redaktion? Ich gehe tatsächlich auch in die Redaktion. Was machst du noch? Du musst deine Familie aus der Stadt befreien.
Ich muss meine Kinder aus den Fängen des Einkaufens befreien. Nein, okay. Wir gehen jetzt dann noch in die Stadt und das passt schon. Und dann setze ich mich an die beiden Vorschauartikel für
Da freuen wir uns sehr drauf. Die erscheinen am Mittwoch zum Pokalspiel beim 1. FC Kaiserslautern. Und dann am Freitag wahrscheinlich, oder?
Am Freitag.
Zum Auswärtsspiel beim VfL Bochum, so wie gewohnt. Okay, wir hören uns nächste Woche wieder am Dienstag. Dann hat der Club beim VfL Bochum und beim 1. FC Kaiserslautern Fußball gespielt. Vielleicht mal wieder erfolgreich. Bis dahin, falls euch ein Podcast-Titel einfällt, schickt uns Mails, twittert uns an, macht was immer ihr wollt, Briefe. Ja, bis dahin. Tschüss, Lorian. Tschüss, Japs.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.